Ich habe mir ein paar Akzente überlegt. Ein Schwerpunkt bei mir ist einfach die Diabetesversorgung, die klinische Diabetesversorgung. Und nachdem das Amt ja schon auch gesundheitspolitisch einen Auftrag hat, also dass man Dinge fordert, Dinge aufzeigt, denke ich, werde ich es versuchen zu nutzen, für eine gerechte und effektive Diabetesversorgung zu plädieren.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Willkommen zur neuen Episode von O-Ton Diabetologie. Heute mit einer Vorortaufnahme vom 131. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin in Wiesbaden.
Und heute mit einem ganz besonderen Gast, denn Frau Professor Julia Sendröhl, die ist ab Ende Mai die neue Präsidentin der Deutschen Diabetesgesellschaft. Beziehungsweise, wenn dieser Podcast erscheint, dann ist sie es schon.
Mein Name ist Günter Nuber, ich bin Redaktionsleiter der Metrix Deutschland. Bei uns erscheinen digitale und Printmedien wie die Medical Tribune, die Diabeteszeitung, das Diabetesforum und viele mehr.
Und ich bin Nicole Finkenauer, ich bin Redakteurin der Diabeteszeitung, Podcasterin und noch so einiges mehr. Und wir freuen uns ganz besonders auf unser heutiges Gespräch mit einer der führenden Expertinnen auf dem Gebiet der Diabetologie.
Herzlich willkommen, Frau Professor Sendröhl.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Professor Sendröhl, Ihr beruflicher Weg reicht ja von Wien über Düsseldorf bis jetzt nach Heidelberg mit vielen Stationen in Forschung und Klinik. Wenn Sie jetzt heute so zurückblicken, was hat denn Ihre Leidenschaft für die Diabetologie ursprünglich mal entfacht?
Im Endeffekt eigentlich das Interesse an der Grundlagenforschung. Also ich habe Medizin studiert, wusste aber immer, ich möchte auch etwas in der Forschung machen. War mir noch unschlüssig am Anfang, bin so in der Elektrophysiologie gelandet am Anfang. Das war auch eher Zufall. Und habe dann überlegt, in welche Richtung soll es denn klinisch gehen. Und da war es für mich klar, das sollte eigentlich irgendwie in die innere Medizin gehen, weil so der Kontakt zu den Patienten und die Interaktion, die sprechende Medizin, das war schon etwas, was mich immer interessiert hat, auch vor dem Studium schon. Und im Endeffekt war es dann so, dass mein dann Mentor früher auch am Pharmakologischen Institut in Wien tätig war, wo ich damals war. Und eine Professorin dort, die hat mir direkt geraten. Die hat gesagt, der Professor Roden, das ist einer, der fördert junge Medizinerinnen, der verbindet Klinik und Forschung, spricht den mal an. So kam's.
Genau, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Wir hatten ja schon mal zwei Interviews und da war das schon mal ein Thema.
Naja, da sind wir ja mit der inneren Medizin genau richtig auf dem Kongress hier in Wiesbaden, Frau Professor Sendröhl. Wenn ich mir mal Ihren Lebenslauf anschaue und das jetzt auch mir vor Augen führe, Sie waren ja auch immer schon aktiv in Studienzentren oder in den Kommissionen, Ethikkommission, Forschungskoordination. Gibt es denn eine der Stationen, die Sie besonders geprägt hat?
Ich denke schon, der Start dann in der Diabetologie, diese klinisch-experimentelle Forschung, die wir in Wien damals betrieben haben. Deswegen habe ich vorhin gemeint, Grundlagenforschung. Also das waren so Fragestellungen schon bezogen auf den Diabetes, wo klar war, das ist relevant für den Diabetes, wo sich dann aber aus der Fragestellung heraus ergibt, wir wissen eigentlich gar nicht genau, wie funktioniert das beim Gesunden. Also so diese Situation, dass man sich von der Frage in die nächste Frage hinein manövriert und dann immer mehr und mehr feststellt, dass das Wissen, das man denkt, das etabliert ist, eigentlich nicht bewiesen ist. Das war für mich sehr spannend damals als relativ frisch in der klinischen Forschung und das hat mich schon sehr geprägt, auch Konzepte immer wieder zu verwerfen, hinterfragen und immer zu hinterfragen, ist das gesichertes Wissen oder müssen wir das jetzt nochmal aufrollen? Und das finde ich bis heute sehr spannend.
Gab es denn da auch Kontakt zu Patientinnen und Patienten in der Grundlagenforschung oder war das dann da völlig außen vor?
Ja. Also eben da in der klinisch-experimentellen Forschung, damals noch in Wien, das waren Untersuchungen der Insulinsensitivität, der Mitochondrienfunktion, also die Kraftwerke der Zelle in der Muskulatur, in der Leber und wie passen die sich an unter nüchternen Bedingungen nach der Einnahme von einer Mahlzeit und wie funktioniert das beim Gesunden erstmals und was davon funktioniert nicht bei Menschen mit Diabetes?
Sind wir ja jetzt hier auf dem DGIM, dem Kongress einer der größten europäischen Fachgesellschaften. Jetzt würde uns interessieren, was führt Sie hierher und was interessiert Sie hier vielleicht an Themen auch außerhalb der Diabetologie? Denn hier ist es ja sehr breit gefächert.
Ja, die Diabetologie selber, die ist ein sehr interdisziplinäres Fach. Das heißt, wir können gar nicht für uns alleine bestehen. Wir arbeiten immer sehr eng zusammen mit den anderen Disziplinen, nicht nur in der inneren Medizin, natürlich die Kardiologie, die Nephrologie, die Angiologie, allein schon bedingt durch die Komplikationen, die der Diabetes mit sich bringt, aber auch Chirurgie, interventionelle Fächer. Das heißt, die DGIM, die vereint natürlich die internistischen Fächer, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir im Gespräch bleiben, hören, was gibt's Neues, was gibt es, was möglicherweise sogar die Leitlinien verändern innerhalb eines Faches und wo müssen wir uns anpassen, wo ändern sich die Schnittstellen. Da bietet die DGIM natürlich die perfekte Plattform.
Das heißt, Sie haben hier auch referiert zum Beispiel?
Ich habe auch referiert zum Thema metabolische Dysfunktion assoziierte steatotische Lebererkrankung. Also früher hat man gesagt Fettleber, nicht alkoholische Fettleber. Und das ist etwas, früher hat man einfach gesagt, na gut, die Leber, die speichert mehr Fett und dann ist das auch ein Risikofaktor für den Diabetes. Aber heute weiß man, es ist ein sehr starker kardiovaskulärer Risikofaktor, ein Faktor für die Entstehung von Krebs, nicht nur Leberkrebs, sondern auch für andere Krebsarten. Und da müssen wir einfach eng zusammenarbeiten, auch mit der Kardiologie, um festzustellen, wenn wir diese Fettlebererkrankung behandeln, verbessern wir da nicht nur die Leber selbst, die Situation der Leber selbst, sondern auch die des Diabetes und möglicherweise auch ganz unabhängig davon die des Herzens. Das sind spannende Fragestellungen, die wir nur gemeinsam beantworten können.
Nun übernehmen Sie ja das Amt der Präsidentin der Deutschen Diabetesgesellschaft, beziehungsweise, wie Nicole vorher schon gesagt hat, wenn Menschen uns heute zuhören, dann sind Sie das schon. Was sind denn Ihre ersten Gedanken, wenn Sie an diese Rolle denken? Denken Sie an Verantwortung, Gestaltungsspielraum oder vor allem an Arbeit oder an was ganz anderes?
Ja, ich bin gefragt worden und habe mich darüber sehr, sehr gefreut, hatte natürlich Bedenkzeit, konnte mich sehr, sehr schnell damit anfreunden, weil ich ein großer Fan der DDG bin, das sage ich immer. Also immer schon aktiv war in der Deutschen Diabetesgesellschaft, die mich begleitet hat, seit ich in Deutschland bin, unterstützt hat mit Projektförderung und die Kongresse einfach immer so ein Zeitpunkt im Jahr war, wo man seine Daten zeigen konnte, die anderen treffen konnte in Deutschland. Also DDG an und für sich fand ich immer gut. Und die Vorstandsarbeit, die ist getragen durch eine tolle Geschäftsstelle, die einen ganz anderen Job macht, als ich den jetzt mache, als klinisch tätige Diabetologin und Wissenschaftlerin. Das heißt, ich sehe hier Seiten, die wichtig sind, aber für die ich bis jetzt noch keine Kapazität hatte und auch kein Potenzial. Also gesundheitspolitische Aspekte der Diabetesversorgung beispielsweise, solche Themen, Verhältnisprävention, transsektorale Versorgung des Diabetes. Ich sitze ja in der Uniklinik und war immer in der Uniklinik, auch schon in Wien. Und da hat man natürlich die Kooperationen mit peripheren Krankenhäusern und mit Niedergelassenen, aber deren Probleme nochmal besser zu verstehen und zu diskutieren und gemeinsam zu überlegen, was kann man hier tun. Das war schon eine gute Vorausschau und war für mich ein Grund, auf jeden Fall hier mittun zu wollen. Jetzt ist es so, dass man erstmal 2 Jahre Vizepräsident ist, dann schon herangeführt wird an dieses Amt, die Leute kennenlernen und schon sieht, wie da eben Themen einfach natürlich aufkommen, auf die man reagieren muss und wie man auch die Möglichkeit hat, andere Themen in den Vordergrund zu spielen. Und habe die anderen im Vorstand kennengelernt und gesehen, wie schön man hier zusammenarbeiten kann und wie man diskutativ auch eine Meinung bildet, sich selber zu einem Thema und überlegt, was können wir als Gesellschaft, wie klar müssen wir uns positionieren, Und wo müssen wir vielleicht einfach ein ausgewogenes Bild darstellen für die Öffentlichkeit, das gut informiert ist? Also das sind einfach sehr spannende Themen und deswegen freue ich mich sehr auf dieses Amt.
Und die DDG hat da ja eigentlich auch ein ganz gutes Konzept, ne, dass der Past-Präsident dann ja auch nochmal beratend zur Seite steht. Das wird dann Herr Professor Fritsche sein. Wer ist denn eigentlich bei Ihnen dann Vizepräsident oder Vizepräsidentin? Ich wollte es eigentlich vorher nochmal nachgucken, aber...
Also wir haben das natürlich intern schon überlebt und die Person auch schon gefragt, aber die Wahl hat ja noch nicht stattgefunden. Mhm. Das wird dann, also wenn der Podcast dann online geht, dann wird es schon bekannt sein.
Dann nehmen wir diese Nachricht mal in die Shownotes. Das ist mal was ganz anderes als Links. Also man kann das bei Veröffentlichung, das machen. Super.
Jetzt hatten Sie ja schon gesagt, also jeder Präsident, jede Präsidentin hat ja auch die Möglichkeit, nochmal konkret Akzente zu setzen. Also ich habe das beim Herrn Professor Neu ganz stark erlebt. Der hat ja die Kinder mit Diabetes in den Vordergrund gestellt. Was möchten Sie da gern für einen Akzent setzen?
Ich habe mir ein paar Akzente überlegt. Also wie gesagt, manchmal ist es doch so tagespolitisch so, dass einfach Themen auch aufkommen und man die natürlich dann auch bedient. Aber ein Schwerpunkt bei mir ist einfach die Diabetesversorgung, die klinische Diabetesversorgung. Und nachdem das Amt ja schon auch gesundheitspolitisch einen Auftrag hat, also dass man Dinge fordert, Dinge aufzeigt, denke ich, werde ich es versuchen zu nutzen, für eine gerechte und effektive Diabetesversorgung zu plädieren. Also wir haben ja ein sehr gutes Gesundheitssystem in Deutschland, auch ein sehr teures. Wir sind aber nicht unbedingt sehr effektiv, insbesondere in der Umsetzung der sogenannten Leitlinien. Ich finde, der Prozess, das sehen wir jetzt auch wieder bei der DGIM, wie wir Leitlinien ändern, aktualisieren, der ist recht gut und schnell und mit starker Evidenz untermauert. Aber die Umsetzung, da sind wir nicht gut. Das ist einfach so, dass die Information oft nicht an die Patienten gerät, die nicht gut informiert sind und selber nicht wissen, welche Ziele sie erreichen müssen. Das ist beim Diabetes so und auch bei anderen internistischen Fächern. Und dem würde ich mich gerne widmen, verstehen, warum das so ist und was wir verbessern können und müssen, weil da kann man nicht sagen, die Patienten sind schuld, sondern das ist immer ein Sender- und Empfängerproblem. Da müssen wir einfach mehr investieren in die Kommunikation. Dem möchte ich mich widmen. Also hinsichtlich der Versorgungsforschung, der Koordination, auch interdisziplinär, dass wir einfach versuchen aufzudecken, wo tauchen die Missverständnisse auf oder wo gibt's Widersprüche zwischen den unterschiedlichen Leitlinien der verschiedenen Fachgesellschaften. Und eine Vision wäre, dass wir sowas wie eine outcome-orientierte Vergütungsmodelle haben, sodass wir nicht immer die Frage stellen, was können wir uns leisten, sondern was müssen wir uns leisten und wie viel kostet das, was wir tun müssen, um die Lebensqualität und Lebenserwartung der Menschen mit internistischen Erkrankungen und insbesondere im Diabetes zu verbessern. Das ist gesundheitspolitisch eine Aufgabe, die wird sich nicht beschränken auf diese 2 Jahre und die hat auch schon der Professor Fritsche sich zu Herzen genommen, insbesondere bei der stationären Versorgung von Patienten mit Diabetes. Aber das werde ich auf jeden Fall weiter spinnen und weiterführen. Verhältnisprävention habe ich schon erwähnt. Mir gibt's immer so ein bisschen einen Stich, wenn es heißt Diabetes und Adipositas. Na ja, Patient ist ja auch selber irgendwie verantwortlich. Ja, bis zu einem gewissen Grad. Aber wir müssen schon die Lebensbedingungen optimieren, so dass es den Leuten leichter fällt, sich gesund zu ernähren, gesund zu bewegen, den Diabetes zu vermeiden und mit dem Diabetes ein gutes Leben zu führen. Und das sind teilweise unbeliebte Themen politisch, weil die Umsetzung lange dauert, länger als eine Legislaturperiode. Aber da so ein Amt, glaube ich, muss man nutzen. Und wir arbeiten ja sehr eng mit dem DANK zusammen, wo es eben um die nicht übertragbaren Krankheiten geht, wo wir uns auch wieder interdisziplinär und transsektoral zusammenschließen müssen, um Aktionen zu setzen, die sehr effektiv sind und die helfen, dass Menschen gesund bleiben mit dem Diabetes oder auch den Diabetes gar nicht erst bekommen. Das fängt an bei der Kindererziehung, bei der Kinderbildung, Bewährung in den Kitas, welches Essen wird gegeben, aber nicht nur in den Schulen, sondern auch in den Krankenhäusern ist das ein Riesenproblem, dass wir uns in den Krankenhäusern gesundes Essen nicht leisten können und teilweise auch gar kein Konzept haben. Malnutrition in den Krankenhäusern, also Mangelernährung bei Adipositas und bei Typ-2-Diabetes ist ein Riesenproblem. Wir screenen nicht ausreichend danach. Und das sind so Themen, die würde ich mir gern vornehmen, bis hin zur Unterstützung der Entwicklung einer nationalen Strategie. Ein Thema, das mich auch sehr bewegt, ist die soziale Ungerechtigkeit bei der Verhinderung von Komplikationen des Diabetes und bei der Behandlung. Wir wissen, dass die Amputationsraten sehr hoch sind aufgrund von diabetischem Fußsyndrom und dass hier die Versorgung regional große Unterschiede hat. Das ist nicht nur in Deutschland ein Problem, auch in anderen Ländern ist das ein Problem. Da sehen wir soziale Brennpunkte bedeuten, dass die Menschen nicht gut versorgt sind und da einfach die Mortalität und auch die Amputationsrate höher ist. Das muss man untersuchen, woran das liegt und welche Maßnahmen hier helfen können, um soziale Ungerechtigkeiten zu kompensieren. Das führt dann auch schon hin zum wissenschaftlichen Thema. Das ist einfach mein Schwerpunkt, die Präzisionsmedizin, was Hand in Hand geht mit der Prävention von Diabetes und Komplikationen. Wir müssen Patienten und Patientinnen identifizieren mit einem sehr hohen Risiko, die besonders profitieren von präventiven Maßnahmen. Und da laufen Interventionsstudien und große Kohortenstudien, um diese Menschen zu finden und zu identifizieren. Viele davon kennen wir und da müssen wir auch Maßnahmen setzen, um das umzusetzen, dass wir diese Patienten erstens identifizieren und dann auch einer individualisierten Intervention zuführen. Ein Beispiel: Patientinnen, die einen Gestationsdiabetes haben, also Zuckergang sind in der Schwangerschaft, die haben ein sehr hohes Risiko, später einen Diabetes zu bekommen, die hier eine Kampagne durchzuführen, damit diese Patientinnen das ernst nehmen und gescreent werden und Maßnahmen an die Hand bekommen. Das wäre sehr wichtig, insbesondere auch überhaupt die Frauenmedizin, weil wir wissen, dass da die Selbstfürsorge nicht so gut ist wie bei den Männern beispielsweise. Und im Zuge dessen, das führt dann hin zu meinem dritten Punkt, die klinische Versorgung und das Empowerment, also Selbstwirksamkeit und Kommunikation zu stärken, vulnerable Gruppen zu unterstützen und dabei die transsektorale Versorgung zu stärken. Das wäre mir ein Anliegen.
Das sind alles, kommt mir vor, ziemlich dicke Bretter. Und zum Teil, finde ich, sind das auch immer so Sachen, da weiß man eigentlich, wie es besser gehen könnte, auch bei der Verhältnisprävention. Aber es ist halt so schwierig zu erreichen, dass wirklich mal was umgesetzt wird, ne? Ja, jetzt hatten Sie schon erwähnt, Frauengesundheit, loser Zusammenhang zu Ihrer Präsidentschaft. Sie sind die zweite Präsidentin der DDG in einer doch recht langen Reihe von Männern. Was bedeutet das für Sie und vielleicht auch für die DDG allgemein?
Dass ich die zweite bin, das freut mich sehr, war mir aber erstmal gar nicht bewusst. Also man vergisst das selber oder ich zumindest vergesse das immer wieder. Ich hatte die gleiche Situation eigentlich auch in Heidelberg, als ich berufen wurde, dass ich die erste Frau in der inneren Medizin war, die einen Lehrstuhl übernommen hat, wurde dann auch in der Anfangszeit mehrfach darauf angesprochen. Und es war mir aber nicht bewusst, nur wenn man dann sitzt unter den anderen Direktoren, dann fällt es einem halt doch auf. Und man bekommt dann doch die Rückmeldung von den jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Klinikerinnen, dass das etwas ist, was die sehr wohl sehen und gut finden. Also das macht schon etwas. und bewirkt etwas. Ich sitze auch viel in Berufungskommissionen, dass man darauf achtet, wie mit den Kandidatinnen umgegangen wird. Aber auch sonst, es geht ja da nicht nur ums Frausein, sondern auch um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, diese Rolle zu nutzen, dass auch Männer in die Position kommen, das zu vereinbaren und das in der eigenen Klinik vorzuleben. Das ist schon auch ein Auftrag. In der Deutschen Diabetesgesellschaft, würde ich sagen, hat das schon Tradition. Also jetzt die zweite Präsidentschaft könnten wahrscheinlich mehr sein, aber es gibt nicht so viele Lehrstuhlinhaberinnen bislang. Deswegen grundsätzlich ist die Deutsche Diabetesgesellschaft sehr offen, Frauen zu fördern, und eigentlich die Diabetologie und Endokrinologie an und für sich ist ein weibliches Fach. Also wenn man sich umschaut unter den Studentinnen und Assistentinnen, beziehungsweise innerhalb der Abteilungen, es sind meistens mehr Frauen, nur was dann Leitungspositionen anbelangt, dünnt sich das dann aus. Und deswegen, ich glaube, es ist gut für als Signal für den Nachwuchs und natürlich auch für die Themenwahl, die ich mir vorgenommen habe. Da kann ich das schon nutzen. Und habe aber natürlich auch viele Themen, die davon ganz unabhängig sind.
Die Diabetologie ist ein weibliches Fach. Sehr schöner Satz. Viele sprechen ja von der Volkskrankheit Diabetes, aber in der Fachwelt wünscht man sich, so ist meine Wahrnehmung zumindest, durchaus mehr Differenzierung. Wie steht es denn um die Sichtbarkeit eines Typ-1-Diabetes im Schatten des Typ-2-Diabetes? Von anderen Formen jetzt mal gar nicht gesprochen.
Ja, die Sichtbarkeit, was jetzt Testimonials anbelangt, sogenannte, ist gar nicht so schlecht. Also es finden sich mehr Menschen mit Typ 1 Diabetes, die auch zu ihrer Krankheit stehen und offen reden, als Typ 2 Diabetes. Das hat damit zu tun, dass wir hier immer noch eine Stigmatisierung haben beim Typ 2 Diabetes im Sinn von, bin ja irgendwie selber schuld, heißt aber nicht, dass sich Menschen mit Typ 1 Diabetes nicht stigmatisiert fühlen. Es gibt immer noch Situationen, sowohl in der Schule als auch in der Berufswahl, in der Karriere oder bei der Entwicklung von Komplikationen, wo Patienten mit Typ 1 Diabetes nicht zu ihrer Krankheit stehen können, wollen, das vielleicht auch nicht kommunizieren wollen, und wo es natürlich sehr hilfreich ist, mittlerweile mit diesen kontinuierlichen Glukosemessgeräten, dass man hier mehr die Entscheidung hat, wie viel möchte ich nach außen signalisieren, wie viel soll mein Umfeld mitbekommen, weil das nicht jeder will, dass man das sieht und danach beurteilt und möglicherweise in eine Schublade gesteckt wird. Ein Problem haben Menschen mit Typ 1 Diabetes auf jeden Fall, nämlich die sitzen vor uns, sind jung und sehen sehr gesund aus, haben aber teilweise ihren Diabetes seit 20, 30, 40 Jahren. Und das vergessen wir immer wieder, dass das bedeutet, dass die ein sehr hohes kardiovaskuläres Risiko haben und dass wir das auch einschätzen müssen und entsprechend diese Patienten auch betreuen und behandeln müssen. Deswegen ist es sehr wichtig, mit dem Patienten ins Gespräch zu gehen und zu sagen, wann war die Manifestation, insbesondere wenn das Frauen sind, die sehr jung, also früh in der Kindheit ihren Diabetes bekommen haben, dann ist das eine Situation, wo das kardiovaskuläre Risiko sehr hoch ist. Das ist sehr wichtig. Dazu muss man sagen, dieser Typ-1-Diabetes schützt nicht vom Typ-2-Diabetes. Die haben die gleiche Inzidenz, später einen Typ-2-Diabetes zu bekommen. Und das stärkt dann zusätzlich und insbesondere, wenn dann auch noch die Menopause dazukommt, das kardiovaskuläre Risiko, was dann nochmal stärker ansteigt. Das heißt, Patienten, Patientinnen mit Typ-1-Diabetes, das ist tatsächlich eine sehr vulnerable Gruppe, auf die wir gut aufpassen müssen.
Nun ist es natürlich so, Menschen mit Typ-2-Diabetes gibt es noch viel mehr und es werden auch immer mehr. 1000 Menschen täglich bekommen neu die Diagnose Typ-2-Diabetes. Und das ist dann ja auch wirklich eine große Herausforderung für unser Gesundheitssystem, die gut zu versorgen. Was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, um diese Versorgung nachhaltig zu sichern?
Wir geben uns ja jetzt schon auch die Stafette gegenseitig in die Hand, also die Allgemeinmediziner, mit Diabetes-Schwerpunkt. Die kümmern sich um sehr, sehr viele dieser Patienten im Rahmen auch von DMP-Programmen. Das kann die diabetologische Schwerpunktpraxis nicht stemmen und auch nicht das Krankenhaus. Das heißt, hier müssen wir sehr aufpassen, dass wir gut und eng zusammenarbeiten, transsektoral, um sicherzustellen, dass die Patienten zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Fachdisziplin auch kommen und dass jemand da ist, der koordiniert, wann was zu tun ist und wann eben welcher Spezialist aufzusuchen ist und wann es eigentlich ganz gut läuft. In der nationalen Versorgungsleitlinie wird nochmal vermehrt in der neuen Version darauf Wert gelegt, dass wir ins Gespräch gehen mit dem Patienten, dass wir die Diagnose mündlich mitteilen und dass wir hier eine partizipative Entscheidungsfindung betreiben und versuchen herauszufinden, was möchte der Patient, die Patientin, was ist sie bereit zu investieren, wo ist es ein Einschnitt in die Lebensqualität und wo kann man präventiv ansetzen. Und dann nochmal eben ein Hinweis zur Präzisionsmedizin. Die Prävention, in der Sekundärprävention sind wir nicht so schlecht. Wir sind, was Cholesterinsenkung anbelangt, nicht besonders gut. Aber wo wir wirklich eine Wüste haben, das ist die Primärprävention, die aber sehr viel Potenzial hat. Und das wäre sehr wichtig, dass wir hier kluge Strategien entwickeln gemeinsam, so dass wir hier effizient schauen, dass wir sehr früh ansetzen, Patienten mit einem hohen Risiko gar nicht erst in den Prädiabetes bekommen. Bei Prädiabetes oder Diabetes schauen, dass wir diese Patienten in die Remission bekommen und dass wir gut aufklären, was man umsetzen kann und möglichst dann auch eben finanziell unterstützt und insbesondere auch die sprechende Medizin stärker unterstützt wird.
Das Wort ist schon sehr oft gefallen, gerade eben auch nochmal, die Prävention. Kann man hier politisch wirksamer werden? Ist das vielleicht ein Vorteil, dass Sie in dezidierter Position als DDG-Präsidentin in Heidelberg ansässig sind und die neue Bundesgesundheitsministerin ja immerhin auch in Baden-Württemberg? Ist das eine räumliche Nähe? Kann man damit was anfangen?
Das hoffe ich. Das sieht man dann immer erst im Gespräch und dann im Verlauf, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen zu nutzen. Also im Endeffekt funktioniert das, glaube ich, schon über das persönliche Gespräch und darüber, dass man sich eben gut überlegt, welche Themen man sich vornimmt und dann diese Themen immer wieder und wieder positioniert zu verschiedenen Gelegenheiten, um hier für das Verständnis zu plädieren und die Leute einfach mit ins Boot zu holen und auch konkret Maßnahmen vorschlägt, untermauert mit Zahlen. Wir fordern ja nichts, was jetzt ins Blaue geraten ist, sondern es sind Maßnahmen, die sehr erfolgreich auch in anderen Ländern waren und wo es auch Kostenkalkulationen gibt, die man eins zu eins übernehmen könnte nach Deutschland, wie zum Beispiel die Zuckersteuer, Besteuerung von ungesunden Lebensmitteln, Kennzeichnung, Steuervergünstigungen für gesunde Lebensmittel. Das sind Dinge, die klar umsetzbar sind und die auf jeden Fall einen klaren Benefit für die Patienten und für die Versorgung der Patienten und Patientinnen und im Endeffekt der Wählerschaft bringen. Und das müssen wir wirklich versuchen, dass wir hier im Gespräch bleiben, mit allen, alle ins Boot holen und versuchen auch herauszufinden, was die Hürde ist und was der Hemmschuh ist. Ich habe das gleiche Problem auch mit Patienten, die unter Anführungszeichen non-compliant sind, ihren Verbandsschuh nicht tragen, die Krücken nicht tragen. Im Endeffekt kommt dann raus, es geht im Beruf nicht oder es muss sich jemand um den dementen Vater kümmern oder versteckt die Erkrankung. Also es ist immer klar zu definieren, was der Grund ist, warum etwas nicht umsetzbar ist. Und an dem Punkt muss man identifizieren und gemeinsam dran arbeiten und versuchen, einen Kompromiss zu finden.
Das wäre jetzt die politische Umsetzbarkeit. Wie ist es denn mit der Umsetzbarkeit von der Forschung in die Versorgung? Gibt es da auch Hemmnisse, gegen die Sie vielleicht auch dann vorgehen möchten?
Also etwas, was immer mehr und mehr kommt, ist, dass man Patienten einbezieht in die Forschung, in die Forschungsplanung, in die Studienplanung, in die Art der Stellung der Fragen, die wir haben, dass wir von vornherein erklären, was soll der Nutzen sein, wie soll der Transfer ablaufen. Das kommt jetzt immer mehr, wird gefordert, sowohl von Journalen als auch von Geldgebern, dass wir von Anfang an Patienten einbeziehen. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen ein Problem, wenn wir in unserem Elfenbeinturm forschen und nichts davon an die Öffentlichkeit dringt und an jene, die eigentlich profitieren sollen davon, dann ist die Latenz einfach zu groß, bis diejenigen profitieren. Und dann ist auch niemand da, der das vielleicht auch mit uns fordern kann, dass etwas auch umgesetzt wird dann politisch. Also dass wir das einfach mehr gemeinsam nutzen, dass wir eigentlich alle dasselbe Ziel haben, nämlich die Versorgung des Diabetes und die Verhinderung von Komplikationen voranzutreiben.
Wie sieht das konkret aus, wenn Patientinnen und Patienten einbezogen werden in die Forschung? Gibt es da Fragebögen oder wie funktioniert das?
Bei mir konkret ist es so, dass ich auch mit den Patienten spreche, wenn die bei uns in Kohortenstudien mitmachen oder bei klinisch-experimentellen Studien, dass ich ihnen erzähle, was wir machen, warum wir das machen, was wir versuchen rauszufinden. Dann auch merke, was interessiert die Menschen und sie so auch begeistern kann für unsere Themen. Grundsätzlich funktioniert es aber auch sehr gut über Gremien, also dass Gremien aufgestellt werden, Menschen sich dazu melden und so einen Beirat bilden, die anwesend sind bei eben Forschungsdiskussionen, Kongressen, die wir durchführen oder Workshops.
Frau Professor Sendrödi, wir wissen ja, dass Ihnen der wissenschaftliche Nachwuchs auch am Herzen liegt. Was würden Sie den jungen Ärztinnen und Ärzten mitgeben, die überlegen, in die Diabetologie zu gehen oder in ein anderes Fach? Was spricht für die Diabetologie in Ihren Augen für die jungen Menschen?
Dass die Diabetologie erstens mal ein sehr wichtiges Fach ist, betrifft so viele Menschen, 20% der stationär aufgenommenen Menschen haben einen Diabetes, oft als Nebendiagnose, und wir haben 9 Millionen Menschen mit Diabetes in Deutschland, ist also ein Riesenproblem, das weiter zunimmt und sehr die Lebensqualität der Menschen beeinträchtigt. Also man stellt sich die Sinnfrage nicht, wenn man in Richtung Diabetologie forscht. Was ich besonders schön finde, ist, dass wir die Forschung sehr gut verbinden können mit der Klinik. Also wenn man Diabetologe, Endokrinologe ist, so wie ich, dann hat man ein Fach, das schon gut planbar ist. Das heißt, man kann sich die Tage eigentlich gut einteilen und planen. Und bei uns an der Klinik, und ich weiß, dass das an vielen anderen Standorten auch so ist, ist es möglich, die klinisch-experimentelle Forschung unterzubringen in den klinischen Alltag, also ein Labortag in der Woche oder eine Woche Forschung, eine Woche Klinik. Da gibt es verschiedenste Modelle das kann man wirklich gut kombinieren und hat dann von beiden Welten etwas. Also die Klinik, die gibt einem ja die tägliche Motivation, weiterzumachen. Man hat jeden Tag ein positives Erlebnis, ein Feedback von einem Patienten, der sagt, sie haben mir geholfen. Das treibt einen an. Und dann diese Forschung, die gibt einem was fürs Längerfristige, dass man sagt, ich habe hier ein Problem, das ist nicht gelöst und an dem arbeite ich und das bringe ich voran. Das ist schon etwas, was einen dann auch über schwere Tage drüber hilft, weil man eben jemanden nicht helfen konnte oder einen Patienten verloren hat. Diese beiden Quellen der Motivation zu haben, das ist schön. Und die Diabetologie ist ein sehr, sehr breites Fach. Also es betrifft verschiedene Organsysteme und auch die Interorgankommunikation. Also innerhalb der Diabetologie gibt es sehr viele Felder, die man adressieren kann, die sehr weit reinreichen. Ich habe schon erwähnt, in die Grundlagenforschung, sodass man hier von Diätinterventionen bis hin zu Sport oder auch der Entwicklung von Komplikationen sehr viele Möglichkeiten hat, auch bis hin zu psychosozialen Aspekten. Ich denke, da ist für jeden was dabei, der grundsätzlich oder die in die Forschung gehen möchte.
Und deshalb können wir auch einen Podcast machen mit, glaube ich, mittlerweile 60 Folgen und es ist immer noch was Neues mit dabei, gell? Mhm. Ja. Genau. So, zum Ende hin kommen wir nochmal kurz zurück, so eher auf die Gesundheitspolitik. Was würden Sie denn besprechen wollen mit der neuen Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen, wenn Sie 10 Minuten, eine Viertelstunde mit ihr hätten, was ja durchaus passieren kann in nächster Zeit?
Ja, natürlich. Das Thema der Krankenhausreform hat uns sehr, sehr geprägt. In der letzten Legislaturperiode, da stelle ich mir natürlich die Frage, wie soll das weitergehen, weil wir doch viele Kritikpunkte auch hatten und nicht zuversichtlich waren, dass das wirklich eine Verbesserung der Diabetesversorgung bringen wird. Ich weiß nicht, wie sehr da jemand Einblick haben kann, der selber nicht in der Medizin tätig war. Und wenn sie da Fragen an mich hätte oder meine Meinung hören wollen würde, dann würde ich das versuchen, kurz zu umreißen und würde sie fragen, was hier ihr Plan wäre. Das ist das eine. Und das andere habe ich schon erwähnt, das Thema Verhältnisprävention. Wie steht sie zu Themen wie Kennzeichnung von Lebensmitteln, die Forderung des Dank, eben Besteuerung von Lebensmitteln, Umsetzung von Bewegung und gesunder Ernährung in Kitas und Schulen und in Krankenhäusern? Aber da würde ich gerne Ihre Meinung dazu wissen. Und Sie fragen, wie ich Sie unterstützen kann, um hier gemeinsame Ziele zu erreichen.
Frau Professor Sendrödi, wie entspannen Sie sich denn eigentlich vom Berufsalltag, der ja jetzt in den kommenden Wochen und Monaten vielleicht noch dichter zu werden scheint? Treiben Sie Sport? Haben Sie besondere Hobbys?
Ja, also ich treibe Sport. Normalerweise ist es so, dass ich die Kleinen sind 8 Jahre alt, in die Schule bringe in der Früh. Das heißt, der Start in der Früh hat erstmal, also ich stehe früh auf und mache dann meistens schon was. Manchmal setze ich mich auch auf mein Peloton-Rad. Aber dann bringe ich die Kinder in die Schule und dann ist schon mal irgendwie so eine Zäsur. Und dann ist mein Tag ziemlich voll mit Terminen. Ich sitze sehr viel. Und wenn ich dann nach Hause komme, jetzt im Sommer, freue ich mich. Und dann gehe ich erstmal aufs Trampolin in den Garten mit den Kindern, weil die wollen das dann immer gleich. Im Moment noch Tischtennisplatte im Keller. Ich weiß nicht, ob das im Sommer auch so weitergehen wird. Also so Kinder holen einen da schon sehr gut raus und das hat eigentlich dann immer auch mit Bewegung zu tun. Und ich selber gehe auch zum Kraftsport und mache Ausdauersport. Das ist mir sehr wichtig und ist wichtig für mich, um eben stark zu sein, stark zu fühlen, für lange Arbeitstage und Kraft zu schöpfen und auch das Gefühl zu haben, für mich selber auch was zu tun.
Sie sagten eben im Nebensatz, das ist mir natürlich jetzt aufgefallen, die jüngeren Kinder sind 8, demnach sind zumindest Zwillinge.
Ja, das sind Zwillinge, genau. Ja,
dann bin ich hier in guter Gesellschaft, beide Zwillinge, die Fragestellerin Nicole Fiekenauer und die neue DDG-Präsidentin, ja, schön. Ja. Mhm. Frau Professor Sendrödi, ganz herzlichen Dank für dieses lebendige und spannende Gespräch. Wir haben viel gehört über Präzisionsmedizin, über Empowerment, Patientinnen und Patienten stark machen, über soziale Ungerechtigkeit im Gesundheitswesen, wo Sie sich über die nächsten Monate und Jahre engagieren möchten. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die DDG-Präsidentschaft, würde ich sagen, Nicole, oder?
Genau, und natürlich ganz viel Erfolg dabei, bei allem, was Sie vorhaben. Und wir planen natürlich auch dran.
Genau.
Vielen Dank. Ich fand das Gespräch auch sehr schön.
Das war O-Ton Diabetologie, live vom DGIM-Kongress in Wiesbaden. Vielen Dank fürs Zuhören. Unser Dank geht auch heute wieder an die Kolleginnen und Kollegen Nils Greff, Christian Duda und Anna Romanis. Bis zur nächsten Folge.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetes-ExpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.